Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, zur nächsten Folge. Wir waren ja in den letzten Monaten relativ kolonlastig, was die Endoskopie betrifft. Jetzt geht's mal in den oberen GI-Trakt und was wir noch gar nicht in der Breite behandelt haben, nämlich den Barrett-Ösophagus. Was gibt's da Neues? Herzlich willkommen auch Alana Ebigbo aus Augsburg. Gibt wenig Berufener als dich. Wir freuen uns auf deine Auswahl neuerer Literatur, wichtiger Studien, die du für uns getroffen hast.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich.
Fangen wir mal an. Es gibt eine Menge epidemiologischer Studien so um die Barrett-Entstehung herum. Ich überlasse das Feld dir.
Ja, sehr gerne, Thomas. Die erste Studie, die wir uns ausgesucht haben, ist eine populationsbasierte Studie aus den skandinavischen Ländern mit der Frage, ob die nicht erosive gastroösophageale Refluxkrankheit auch mit einem Risiko, mit einem erhöhten Risiko einer Entwicklung eines Adenokarzinoms im Ösophagus assoziiert sein kann. Wir wissen ja alle, dass die erosive Ösophagitis zu einem erhöhten Risiko für das Adenokarzinom im Ösophagus führt, aber gilt es auch für die nicht erosive Refluxkrankheit. Die meisten Patienten mit einer GERD, mit einer gastroösophagealen Refluxkrankheit, haben ja gar keine sichtbaren Erosionen oder Läsionen bei der Endoskopie, sodass diese Frage durchaus rechtfertigt ist. Diese Studie ist aus dem Karolinska-Institut, wurde in British Medical Journal letztes Jahr publiziert. Das ist die Gruppe um den Herrn Lagergren. Und diese Studie, populationsbasiert, große Kohorte in Dänemark, Schweden und Finnland, alle Patienten, die in diesen großen nationalen Registern eingeschlossen wurden, sind mit der Diagnose GERD und die mindestens eine Gastroskopie hatten, wurden eingeschlossen. Der Beobachtungs- oder Rekrutierungs-Beobachtungszeitraum war beeindruckend von 1987 bis 2019.
Ja, da bin ich immer weniger beeindruckt. Wir stellen das übrigens in die Shownotes, dann können Sie das nachlesen. Eine 500.000 Leute ist beeindruckend, aber mit so einem langen Zeitraum, da hat sich ja alles Mögliche geändert, ne?
Absolut. Das sind auch die Limitationen von diesen großen Langzeitbeobachtungsstudien. Letztendlich ist es aber trotzdem die Fülle an Patienten, die man da eingeschlossen hat und die Menge, kann man trotzdem durchaus auch die Ergebnisse darauf basierend interpretieren. Und ich möchte einfach nochmal kurz erklären, wie viele Patienten da eingeschlossen wurden. Es waren über 200.000 Patienten, die eine nicht erosive Refluxkrankheit hatten und auch nochmal über 200.000 Patienten mit Erosionen, mit einer GERD und sichtbaren Erosionen bei der Endoskopie. Die Ergebnisse zeigen auch einen Unterschied. 0,08% bei der nicht erosiven und 0,27% bei der erosiven Refluxkrankheit entwickelten in diesem Beobachtungszeitraum ein Karzinom. Was bedeuten diese Zahlen? Weil wir müssen ja diese Zahlen mit der Allgemeinbevölkerung vergleichen, um zu sagen, die erosive hat ein höheres Risiko und die nicht erosive hat kein höheres Risiko. Und da kommen diese standardisierte Inzidenzverhältnisse ins Spiel, indem man im Prinzip einfach diese Zahlen mit der Allgemeinbevölkerung vergleicht, mit der Inzidenz des Ösophaguskarzinoms bei der Allgemeinbevölkerung. Und hier hat man gesehen, dass es keinen Unterschied gab zwischen der nicht erosiven Refluxkrankheit und der Allgemeinbevölkerung, was die Entwicklung des Ösophaguskarzinoms innerhalb dieses Zeitraums betrug. Wiederum war das aber so bei der erosiven Refluxkrankheit, aber das ist ein Phänomen, das kennen wir ja schon, dass die erosive Refluxkrankheit mit mehr Ösophaguskarzinom assoziiert sein kann. Hier war das Verhältnis dann doch so, dass mehr Patienten in dieser Kohorte ein Ösophaguskarzinom entwickelt haben. Was ist das Fazit dieser Studie? Dass die nicht erosive Refluxkrankheit basierend auf dieser Populationskohortenstudie nicht zu einem erhöhten Ösophaguskarzinomrisiko vergesellschaftet ist und keiner zusätzlichen Überwachung endoskopischer Art bedarf.
Also nicht unbedingt jemand, der Reflux hat, sondern wahrscheinlich jemand mit erosiver Ösophagitis. Bedarf einer Überwachung. Ich habe ein paar Kommentare, wenn das okay ist.
Gerne.
Also zum Ersten ist natürlich immer, es gibt ja Leute, die epidemiologisch geschult sind, die sagen, ja, ein relativer Anstieg ist gut, aber schaut dir die absoluten Zahlen an. Und da sind wir, wenn wir das bisschen hochrechnen, auf 0,1 versus 0,3. Das ist schon mal das dreifache Risiko, aber insgesamt, wenn man Patienten aufklärt, dann doch relativ gering. Und dann ist es ja so, bei so großen Datenbanken, man muss ja ehrlich sagen, das geht uns ja, glaube ich, beiden so, wenn die Leute kommen, die haben ja oft PPI und man kann ja überhaupt nicht bei einer 500.000 sicherstellen, dass die primär endoskopiert worden sind. Das heißt, da sind wahrscheinlich auch welche drin, die Gruppenwechsler sind aufgrund von Therapie und was so im Raum steht und was wir oft hören, dass die Barrett-Patienten mit Barrett-Neoplasie sagen, ja, früher hatte ich Reflux. Und dann nicht mehr. Und wie das dazu Buche schlägt, wissen wir auch nicht. Also das sind halt die natürlichen Limitationen von so Datenbankstudien. Da kann man jetzt auch nicht rummeckern. Man muss das ja erstmal machen und einen Anhaltspunkt haben. Aber ich glaube, das relativiert das vielleicht ein bisschen.
Absolut richtig, Thomas. Du hast auch den Finger sofort in die Wunde gelegt. Es ist außerdem, was du sagst mit der PPI-Vortherapie, nicht ganz klar, wie die Diagnose der gastroösophagealen Refluxkrankheit hier gestellt wurde. Das heißt möglicherweise, und das ist eine mögliche Limitation, waren Patienten in der Gruppe der nicht-erosiven Refluxkranke dabei, die eigentlich vielleicht nur einen hypersensitiven Ösophagus zum Beispiel hatten und keine wirkliche Refluxkrankheit.
Genau, aber bei 500.000 kann man jetzt nicht verlangen, dass jeder Einzelne da nachgeguckt wird, geht gar nicht. Aber wir nehmen mit, wenn ein Risiko bei Reflux mit Erosion und bitte nicht, das ist ja die wichtige Schlussfolgerung, Leute mit Reflux, wo man endoskopisch nicht sieht, dann sagen, ja, wir müssen es überwachen wegen des Risikos. Also das ist offenbar endgültig nicht so oder nach dieser Studie. Aber gehen wir weiter zum nächsten Paper.
Genau, das nächste Paper ist interessanterweise von der gleichen Arbeitsgruppe um Herrn Lagergren, diesmal aber kürzlich in Gastroenterology publiziert. Und diese Studie von Wicklund et al. Geht der Frage nach, ob die Helicobacter pylori-Eradikation zu einem Anstieg des Risikos fürs Ösophaguskarzinom führt. Der Hintergrund ist ja, dass man Daten hat, dass durch eine Helicobacter pylori-Infektion es zu einer Absenkung des Risikos für Ösophagus-Adenokarzinom kommen kann. Der Hintergrund ist, oder die Erklärung ist möglicherweise, durch die Schleimhautatrophie im Magen kommt es zur verminderten Säuresekretion und da wiederum dann eben auch zum niedrigeren Risiko für das Ösophaguskarzinom. Jetzt ist die Frage aber umgekehrt. Wenn wir jetzt großflächig Helicobacter pylori-Eradikation betreiben, und die Schleimhaut im Magen erholt sich, steigt dann wieder in dieser Kohorte das Risiko fürs Ösophaguskarzinom. Hier auch wieder eine populationsbasierte multinationale Kohortenstudie, dieses Mal 5 skandinavische Länder, Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Norwegen. Auch wieder aus ihren gut evaluierten und exzellent geführten nationalen Datenbanken. Hier wurden über 600.000 Patienten, die eine Eradikationstherapie erhielten, zwischen den Jahren 1995 und 2018 nachbeobachtet. Letztendlich kann man sagen, es waren mit diesen 600.000 Patienten über 5 Millionen Personenjahre, die man da nachbeobachtet hat. In diesem Zeitraum hat man 550 Ösophaguskarzinome gefunden oder beobachtet. Was bedeutet das? Das ist jetzt wieder eine absolute Zahl. Das müssen wir wieder in Relation zur Allgemeinbevölkerung setzen. Und auch hier hat man diese standardisierte Inzidenzverhältnisse genommen. Und hier hat man auch keinen Unterschied gesehen. Das heißt, die Helicobacter pylori-Eradikation hat in dieser großen Kohorte, in diesem Kollektiv, nicht zu einem Anstieg der Ösophaguskarzinome über einen Zeitraum von diesen 11 bis 24 Jahren.
Gut, das ist ja beruhigend. Das war mal so im Schwange vor Jahren, dass dann es mehr Reflux gibt, wobei die Daten da auch sehr unterschiedlich waren. Aber auch das ist eine sinnvolle Feststellung. Allerdings muss ich sagen, dass außerhalb von bestimmten Patientengruppen der Helicobacter, wenn man ihn routinemäßig macht, ja fast verschwunden ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Augsburg ist, aber mich reißt es immer, wenn ich einen positiven Helicobacter-Befund sehe.
Durchaus. Also ich denke, es gibt schon noch die Risikogruppen. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt ist, dass Nicht selten führen wir eine Helicobacter pylori-Diagnostik unter laufender, hochdosierter PPI-Therapie. Und das muss man immer ein bisschen im Kopf behalten, dass die Sensitivität der Diagnostik unter PPI etwas reduziert ist oder reduziert sein kann.
Guter Punkt. Okay, das war dieses. Und jetzt gehen wir in den kaum erkennbaren Barrett. Das ist ja die große Frage, kleines Zünglein oder hier und da, soll man das biopsieren? Ich habe immer noch Podcast mit Jacques Bergmann, Less is More, im Kopf, der uns da wahrscheinlich beiden auf die Finger hauen würde und sagen, lass bloß die Biopsiezange drin. Aber jetzt mal, was sagt die nächste Studie?
Absolut. Und diese Studie, vielleicht erstmal zum Hintergrund, eine kurze, in Anführungsstrichen, Barrett-Zunge unter 1 Zentimeter, wenn sie nicht verdächtig ausschaut, soll nicht biopsiert werden. Trotzdem sehen wir immer mal wieder diese Situation des sogenannten Ultra-Short-Barrett-Segments oder diese berühmte ausgefranste oder irreguläre Z-Linie, wenn man die dann doch biopsiert und es kommt eine intestinale Metaplasie raus. Wie sollen wir damit umgehen? Und in dieser dritten Arbeit von Yoon et al. In American Journal of Gastroenterology, auch in diesem Jahr publiziert, wurde geguckt, wie kosteneffektiv es ist oder sein kann, diese intestinale Metaplasien dann nachzubeobachten, und zwar endoskopisch. Da hat man verschiedene Szenarien. Es ist eine Modellierungsarbeit, also eine Mikrosimulationsstudie, in der man verschiedene Faktoren mit hineinnimmt und dann nach Kosteneffektivität schaut. Kosteneffektivität mit den berühmten Parametern der Quality of Life Years oder die Incremental Cost Effectiveness Ratios. Und hier hat man dann aber auch verschiedene Inzidenzsituationen angenommen. Man weiß zum Beispiel, dass das Kardiakarzinom in bestimmten Regionen, in China zum Beispiel oder Fernost, höher ist als in der westlichen Bevölkerung. Da hat man dann eben verschiedene Inzidenzen hergenommen zwischen 0,01% und 0,22% regionale Kardiakarzinom-Inzidenzen oder Karzinom an der Z-Linie. Und zusammenfassend, diese Mikrosimulationsstudien sind ja nicht immer leicht zu verstehen für uns, die da nicht ganz in der Biomathematik drin sind. Aber hier ist es auch wieder so, dass man sich mit dem Common Sense leiten lassen sollte. Eine Nachsorge von der intestinalen Metaplasie bei einer Niedriginzidenz westlichen Bevölkerung ist nicht kosteneffektiv. Außer die Hochinzidenzregionen, da kann man eine Kosteneffektivität berechnen, wenn man eine Gastroskopie alle 5 Jahre durchführt.
Das leuchtet ein. Ich bin da immer ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil wir, wie ihr wahrscheinlich auch, mehrfach im Jahr Patienten zugewiesen bekommt mit einer High-Grade oder sogar einem Karzinom aus einer Z-Linie, die eigentlich nicht so schlimm aussieht. Und man sich fragt, Gott, wer hat das denn biopsiert? Und Gott sei Dank hat er das biopsiert. Wir haben natürlich eine völlig verschobene Perspektive, weil wir die hochgefiltert zugewiesen bekommen. Aber vielleicht könnte man sich darauf einigen, wenn man tatsächlich jetzt, lass mal less is more beiseite, wenn man die biopsiert, die ein bisschen auffällig sind, fokale Rötungen und so, und dann nur intestinale Metaplasie hat und nichts anderes, dann lass die laufen. Das ist vielleicht die eine Schlussfolgerung aus dieser Studie. Ne?
Das ist absolut das Fazit. Insbesondere für unsere westliche Bevölkerung reicht es völlig aus. Wenn die Dysplasie rauskommt, dann ist es natürlich eine komplett andere Situation wieder. Und wenn der Patient beunruhigt ist oder nochmal eine Kontrolle fordert, dann sagt diese Studie, kann man innerhalb von 3 bis 5 Jahren zumindest eine einmalige Kontrolle nachschieben. Aber dann ist Schluss.
Ich bin halt immer ein bisschen skeptisch mit dem, wenn man nicht sieht, nicht biopsieren. Was ist nicht sehen? Und auch wir sind wieder voreingenommen. Wir kriegen ja Leute, wo wir was finden müssen. Und natürlich sieht man es dann irgendwann. Aber in einem Setting, wo es schnell gehen muss und wo man nicht so viel Zeit hat, denkt mir ich immer im Zweifelsfall lieber mal die Biopsiezange rausziehen. Also ob man das sein lassen soll, das sagt die Studie auch nicht, das ist weiterhin strittig. Aber dann, wenn nur intestinale Metaplasie, der Patient kommt und sagt, oh Gott, jetzt habe ich Barrett, sagen nein, auf Wiedersehen.
So ist es. Also vielleicht, Thomas, und das wäre jetzt auch die Überleitung zum nächsten Thema, vielleicht hilft ja irgendwann die künstliche Intelligenz.
Wunderbar, wunderbarer Punkt. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und wir beide sind damit in Gefilden, mit denen wir uns wohler fühlen. Weg von der Epidemiologie hin zur endoskopischen Diagnostik. Ihr habt neue Ergebnisse, es gibt welche aus Amsterdam. Erzähl uns doch mal ein Update.
Genau, also die erste Studie aus Amsterdam, die wir uns ausgewählt haben, ist in Gastrointestinal Endoscopy 2024 publiziert von Fockens et al. Es ist eine Pilotarbeit an 30 Patienten. 15 dieser Patienten hatten eine bekannte Barrett-Frühneoplasie und 15 dieser Patienten waren bekannte Barrett-Patienten ohne Frühneoplasie. Es waren alles Patienten mit einem Long-Segment zwischen 7 und 9 Zentimetern. Und hier hat man dann geguckt, wie ein KI-System, das KI-System, was in Amsterdam entwickelt wurde, an vielen, vielen Daten aus 15 internationalen Zentren, dieses KI-System wurde eben in Echtzeit in dem Endoskopiesaal eingesetzt. Und zwar haben die das sehr sinnvoll durchgeführt. Man hat das KI-System einmal von unten nach oben eingeschaltet in einem Art Pull-Through von Unterrand des Barretts bis zum Oberrand. Und dann in einem zweiten Workflow hat man alle 2 Zentimeter ein 10-sekundiges Video gemacht mit dem KI-System. Alles im Endoskopiesaal, alles bei der Beurteilung von diesen 30 Patienten. Man muss sagen, es waren alles Barrett-Experten, die diese Endoskopien mit dem KI-System durchgeführt haben. Das Ziel dieser Studie war zu sehen, wie gut war das KI-System im Endoskopiesaal bei der Detektion von diesen Frühneoplasien. Was hat man gesehen? Man hat gesehen, dass die KI 100% Sensitivität hatte. Das heißt, die KI hat alle Läsionen gefunden, alle Läsionen histologisch nachgeprüft, detektiert. Das Problem war ein bisschen, dass die KI relativ häufig falsch positive Meldungen abgegeben hat, sodass man eine Spezifität pro Patient von nur 53% hatte. Wenn man aber diese Kurzvideos von 10 Sekunden hernimmt und nicht eine Pro-Patient-Sensitivität, sondern eine pro 10-sekundige Video-Spezifität berechnet, dann konnte man die Spezifität zumindest auf 73% hochschrauben.
Das ist aber auch glaubhaft, ne? Dass da der Barrett bewegt sich und da gibt's Tal und Berg und Hügel und dass da das anschlägt, glaube ich, zumindest in der Anfangsphase, ist absolut nachvollziehbar.
Absolut. Diese KI-Systeme beim Barrett werden immer noch das Problem haben, ihre Schwierigkeiten zu differenzieren zwischen, wie du sagst, Berg und Hügel, Inflammation, vielleicht eine ehemalige PE-Spur, zwischen solchen nicht malignen Befunden und tatsächlich Neoplasien. Das heißt, die KI wird trotzdem immer noch bei diesen benignen Befunden falsch positiv anschlagen. Und es liegt dann im Ermessen des Endoskopikers zu entscheiden, ob er das biopsiert oder nicht.
Wir befinden uns jetzt ja nun nochmal um den Rahmen. Wir haben zuerst geredet, wie findet man den Barrett und was ist es? Jetzt ist der Barrett bekannt und jetzt geht es um die Überwachung. Das ist sozusagen eine andere klinische Fragestellung und da kommt jetzt die KI ins Spiel. Es sind aber auch nach wie vor angereicherte Patientenkollektive. Ja. Es sind jetzt nicht die 100 Barrett, wo nur einer 0,1 bis 0,2% Risiko bei Entartung pro Jahr und so weiter, wo nur ganz wenige positiv sind. Das muss man einschränkend sagen. Anders geht's nicht, glaube ich. Ne?
Genau, auch wieder korrekt angemerkt, Thomas, in dieser Studie waren nur 30 Patienten. Mhm. 15 davon hatten eine Neoplasie. Das ist ja nicht die Realität. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, es waren Experten, die diese Untersuchungen durchgeführt haben. Ja, die selber schon genau wussten, wo die Neoplasien zu finden sind. Und diese KI-Systeme sollen aber in der Praxis, in der Routine dann eigentlich nicht Experten unterstützen. Der dritte Punkt, das ist auch eine Limitation. Die Experten waren ja nicht verblindet zu dem Ergebnis. Das heißt, sie wussten ja schon vorher, wer eine Dysplasie hatte und wer keine Dysplasie hatte. Das heißt, eine echte Mensch-Maschine-Interaktion beim Nicht-Experten fehlt etwas in dieser Studie. Trotzdem ein guter Ansatz als Pilotarbeit.
Ihr habt ja in eurer Arbeit Videos genommen und das Leute anschauen lassen. Das ist natürlich auch künstlich. Auf der anderen Seite wieder leichter zu verblinden. Was kam denn daraus?
So ist es. Also das große Problem bei diesen KI-Studien ist, dass die so schwierig sind in der Echtzeit, in der Live durchzuführen, weil die ja noch nicht CE-zertifiziert sind. sodass man dann doch zu dem nächst realitätsnahen greifen muss, das sind Videos. Und in unserer Arbeit von Meinigheim et al. In Endoscopy, dieses Jahr kürzlich erschienen, haben wir knapp 100 Videos randomisiert und Nicht-Experten gezeigt, also Barrett-Nicht-Experten, gezeigt, einmal in verschiedenen Reihenfolgen. Wir haben einmal die Videos ohne KI anschauen lassen und einmal mit KI, beziehungsweise auch in umgedrehter Reihenfolge. Was man in dieser Arbeit gesehen hat, ist, dass die Nicht-Experten um etwa 10% ihre Sensitivität verbessert haben, wenn sie die KI in einem zweiten Durchgang eingeschaltet haben. Und was schön war an diesen Ergebnissen, ist, dass die in Lancet Digital Health von Fockens et al., auch die Arbeitsgruppe aus Amsterdam, eine ganz ähnliche Videoarbeit, fast das gleiche Ergebnis bekommen haben, mit etwa 12% Verbesserung der Sensitivität bei den Nicht-Experten.
Gut, das macht auch Sinn. Ich glaube, wenn man das zusammenfasst, man sieht, wie schwierig methodologisch diese Beurteilung ist oder wie man das testet und wie lang das dauert. Aber so ist das halt, bevor man es in die Praxis geben kann und in welchem Settings dann wie gut ist. Das ist ein kleines Kaviat. Aber es gibt ja Gott sei Dank Gruppen wie ihr, die sich dieser Mühe der Berg- und Talwanderung unterziehen. Und am Ende des Tages muss es im Alltag wirken, aber wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit, weil die Systeme ja immer angepasst und optimiert werden müssen, dass sie weniger Falsch-Positive haben und so weiter, ne?
Exakt, so ist es. Aber vielleicht noch ein Punkt zu den Falsch-Positiven, Thomas. Wir werden uns ja mit der KI immer mit dem Seattle Biopsy-Protokoll messen werden müssen. Das Seattle Biopsy-Protokoll, wenn gut durchgeführt, ist immer noch der Goldstandard. Immerhin könnte man sagen, dass mit der KI, wenn man genauso viele Dysplasien findet wie das Seattle Biopsy-Protokoll, könnte man eine kosteneffektivere Variante finden, wo man mit gezielten Biopsien das gleiche Ergebnis bekommt wie das Seattle Biopsy-Protokoll.
Genau, also ich glaube, das sind die zwei Herausforderungen. Das eine sind die diskreten Läsionen, wo wir selber nicht wissen, was ist das jetzt? Kann uns da die KI tatsächlich helfen? Und das zweite ist das Setting, in dem das stattfindet, also heraus aus den angereicherten Kollektiven hinaus in die vielen Barretts und nur wenige haben was. Aber wir werden sehen, das ist zumindest mal ein Schritt schon mal weiter, finde ich, dass man jetzt auch in die klinische Realität zu gehen versucht. Und nicht nur anhand von Bildern, einzelnen Bildern und auch noch am selben Kollektiv das austestet. Also ich finde, da geht was weiter. Wir würden noch sehr gern über Therapie reden. Ich glaube, da braucht es einen eigenen Podcast, Barrett-Therapie, Frühkarzinome. Aber, und jetzt nochmal die Runde zu Jacques Bergmann, Less is More, was mich sehr beeindruckt hat. Es gibt eine interessante Studie so über den generellen Sinngehalt dieser Therapie und dann die Notwendigkeit von Follow-ups in Patientengruppen, die viele andere Risiken haben. Die wollen wir am Schluss noch besprechen.
Genau, das ist von den ausgewählten Studien heute meine Lieblingsarbeit, weil die Fragestellung so einfach ist, aber gleichzeitig so eine große Aussagekraft hat. Die Frage ist, wenn wir einen Patienten haben mit einer Barrett-Frühneoplasie, es ist klar, wir machen eine endoskopische Therapie. Nach der endoskopischen Resektion führen wir dann noch eine Ablationsbehandlung durch, in der Regel mit einer Radiofrequenzablation. Wenn wir aber diese komplette Eradikation von dem Barrett durchgeführt haben, dann empfehlen ja die Leitlinien mehr oder weniger ein dauerhaftes Follow-up von etwa einmal pro Jahr. Die Frage ist aber, und das ist die Frage, die diese Studie nachgegangen ist, wie sinnhaft ist es, denn möglicherweise gibt es eine Sterblichkeit durch andere Ursachen als ein Barrett-Rezidiv oder ein Barrett-Karzinom-Rezidiv in diesen Kohorten, die wir bei den Aussprechen der Empfehlungen in den Leitlinien zur Nachkontrolle nicht berücksichtigen. Und diese Studie von Van Munster in Gastroenterology, auch dieses Jahr publiziert, hat über 1000 Patienten in der Kohorte gehabt, also eine Kohorte aus Barrett-Frühneoplasie endoskopisch behandelt und dann komplett eradiziert und dann gefollowed up. Und man hat dann geschaut, wie hoch die jährliche Mortalitätsrate war in diesem Kollektiv und auch im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Und dann hat man aber auch was ganz Pfiffiges gemacht. Man hat den Charlson Comorbidity Index Score berechnet für diese Kohorte. Dieser Charlson Comorbidity Index Score beinhaltet knapp 20 unterschiedliche Parameter, Alter und Komorbiditäten und so weiter und so fort. Und der ist ein ganz guter Prädiktor der 10-Jahres-Mortalität. Und man hat geschaut, ob dieser Score auch die Mortalität für Sterblichkeiten anderer Ursachen als ein Barrett-Karzinom vorhersagen kann. Und siehe da, man hat gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, an irgendwas anderem zu versterben, in diesem Kollektiv 40 Mal höher war, als an einem Barrett-Karzinom-Rezidiv zu versterben. Der zweite Punkt ist, dass der Charlson Comorbidity Index in der Lage war, diese Patienten mit einer sehr scharfen Diskriminierung vorherzusagen. Je höher der Charlson Score war, desto besser war er in der Lage zu sagen, dieser Patient wird eher an irgendwas anderem sterben als an einem Barrett-Karzinom-Rezidiv.
Also das ist der Hammer, ne? Also man hat ja schon sowas geahnt, aber 40 Mal ist ein Wort. Also bei 1154 Patienten, 60 Monate, 4 am Barrett-Karzinom, 154 an anderen Ursachen, unter anderem auch Neoplasien.
Richtig.
Nämlich 58. Also auch die anderen Neoplasien waren mehr als 10-mal so häufig. Das sollte man sich schon zu Herzen nehmen aus dem endoskopischen Tunnelblick heraus. Und vielleicht ist das auch ein guter Schlusspunkt for the time being. Mal gucken, wer ist das? Nicht nur, was hat er für ein Barrett, sondern wer ist das?
Genau. Und vielleicht als zweites Fazit sollte man sich bei der Empfehlung dieser lebenslangen jährlichen Nachüberwachung überlegen, wie der Charlson Comorbidity Index ist. Das heißt, wie krank ist der Patient sonst?
Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, das sind ja keine einfachen Patientengespräche, wenn man sagt, naja, Sie haben Frühkarzinom, das haben wir jetzt behandelt, aber Sie sterben eh bald an was anderem.
Ich denke, es liegt ja an den Entwicklern und an den Schreibern und an Aktualisierern dieser Leitlinien, diese Dinge, diese Komorbiditäten mit zu berücksichtigen bei der Empfehlung, bei den Empfehlungen innerhalb der Leitlinie. Die Leitlinie gibt es ja so vor.
Ja, aber hat sich auch, wenn man die Entwicklung verfolgt, von sollte auf kann runter getuned. Also das ist da schon angeklungen.
Korrekt.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts, ein bisschen länger, aber es waren einfach tolle Studien. Ich danke dir ganz herzlich. Eine Schlussfolgerung für uns in Deutschland ist ja, die Leute sind gut aus Holland und skandinavischen Ländern, die gute Datenbanken haben. Das stellen wir immer fest, aber machen es dann doch nicht oder haben viele Hindernisse. Vielleicht sollte das wieder mal ein Ansporn sein, darüber nachzudenken, wie wir das jetzt im Bereich der Endoskopie und anderen verbessern könnten. Ich danke dir ganz herzlich.
War mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns wieder, weil die Therapie ist auch noch eine ganz heiße Kiste, die Indikationserweiterung bei Frühkarzinomen. Aber andere Folge. Herzlichen Dank Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.